Herzlich willkommen zum zweiten Teil bereits der Predigtserie Die gute Botschaft. Heute geht es um den Autor und ihr dürft sehr gerne eure Bibel aufschlagen, Galater Kapitel 1 ab Vers 10. Es geht um die gute Botschaft. Die gute Botschaft, das heißt auf Griechisch Euangelion, die gute Botschaft. Das ist auf der einen Seite eine sehr einfache Botschaft. In der Kinderwoche, da bringen wir immer wieder diese vier Wahrheiten auf Schweizerdeutsch. Gott liebt mich, ich habe Sachen gemacht, die Gott nicht gefallen. Jesus ist für mich gestorben und ich muss mich entscheiden, mit Gott zu leben. So einfach das Evangelium. Trotzdem, ich war im Studium und in der Mitte des Studiums gab es ein einjähriges Praktikum in einer kleinen Gemeinde. Und da hat mir am Schluss der Begleiter gesagt: Tom, ich glaube, du hast das Evangelium noch nicht richtig verstanden. Und das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Das Evangelium ist so das Zentrum des christlichen Glaubens. Und ich habe dann gemerkt, er meint nicht, dass ich diese vier Punkte nicht weiß, sondern dass es noch mehr Gestalt annehmen soll, Auswirkung haben soll in unserem Leben, in meinem Leben. Und das wünsche ich mir immer mehr für mich, für uns, dass der Autor der guten Botschaft nicht einfach nur Regeln aufstellt, eine To-Do-Liste, die wir zu erfüllen haben, sondern dass wir erleben, dass der Autor der guten Botschaft selber in uns zu Hilfe kommt und uns von innen heraus verändert, dass wir seine Hilfe erfahren. Und das wünsche ich mir sehr für, dass auch dieser Gottesdienst ein Stück dazu beitragen kann. Ich lese ab den Vers 10, da heißt es: Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht, schreibt Paulus. Es ist so typisch für uns Menschen, dass wir Lehren aufstellen wollen, die den Menschen gefällig sind. Es ist so, Gott hat uns allen das Gewissen gegeben ins Herzen. Wir wissen eigentlich, was gut und böse ist. Und so gibt es das, wenn Menschen nicht das offenbarte Wort Gottes haben, aber doch das Gewissen, dann entstehen menschliche Religionen. Sie schreiben auf, was gut und richtig ist, aber es ist menschliche Lehre. Und sie gefällt den Menschen wieso? Weil es gibt eine To-Do-Liste, Regeln, hinter die man immer ein Gutzeichen machen kann, wenn man es schafft. Und am Schluss hat man ein Leben voller Gutzeichen und ich weiß, ich habe es erfüllt, das Soll. Mein Soll als Mensch habe ich erfüllt, ich bin ein guter Mensch. Und das kann sehr christlich daherkommen sogar. Wir haben 10 Gebote und wenn du die 10 Gebote liest, dann sagst du dir, ja, ich bin ja nicht gerade ein Mörder. Und die Ehe gebrochen habe ich jetzt auch noch nicht und ich bin eigentlich ganz okay, ich kann ganz viele Gutzeichen machen. Gut, vielleicht das Update wäre dann die 613 Gebote im Alten Testament, da gibt es im Ganzen 613 Verbote und Gebote, die man tun darf oder was man nicht tun darf. Paulus hat sie alle gekannt und er schreibt von sich, er konnte hinter jedes einzelne Gesetz ein Gutzeichen machen. Konnte sich wirklich richtig gut fühlen. In der heutigen Zeit gibt es auch so religiöse Strömungen. So, es gibt Klimapropheten. Dann gibt es Umweltsünder. Gut, die müssen momentan gerade tief in die Taschen greifen, so, wenn der Sprit teuer ist. Dann gibt es, kann man 77 Tipps finden im Internet, wie du klimafreundlich einkaufen kannst. Um am Ende dann ein klimaneutrales Gewissen zu haben. Es gibt auch andere Tipps und Tricks, wie du das Leben meistern kannst, wie du mit Prüfungen umgehst, wie du dein Gewicht im Griff hältst, wie du dein Leben im Griff hast. Alles Tipps und Tricks. Und sie sind menschlich und gefallen den Menschen. Wieso? Weil sie davon ausgehen, der Mensch hat grundsätzlich sein Leben selber im Griff. Und er schafft es, wenn er sich nur ein wenig anstrengt. Und die Welt hätte gejubelt, hätte Paulus einen 10-Punkte-Plan zur Selbsterlösung präsentiert. Das hätte dem Menschen gefallen. Aber dann wäre er auch nicht der Knecht von Jesus, sondern der Knecht der Menschen. Wenn wir Gebote als unsere Lebensgrundlage haben, dann sind wir Knechte von Menschen, von den Anforderungen, die andere an uns stellen, Anforderungen, die Religion an uns stellen oder Anforderungen, die wir selber an uns stellen, und wir gehen dabei kaputt. Oder hast du schon mal versucht, einen Ehepartner zufriedenzustellen? Das ist schwierig. Oder hast du schon mal probiert, deinen Chef zufriedenzustellen? Dann hörst du, wer spricht und über deinen Arbeitskollegen und so sagt, ja, er arbeitet einfach viel zu langsam. Und sofort ist der Gedanke da, oh, ist er denn auch mit mir zufrieden? Wie sieht es denn mit meiner Arbeit aus? Also wenn wir dem Gesetz gefallen wollen, dann legen wir eine Last auf uns, die wir selber nicht tragen können. Und die Religion hat immer wieder die Tendenz dazu, gesetzlich zu werden. Es gab eine Zeit im Mittelalter, da konnte man mit guten Werken sich den Himmel verdienen oder das Fegefeuer verkürzen. Am besten waren die guten Werke in bar. Dann konnte man nämlich die Seele aus dem Fegefeuer retten. Und stell dir vor, deine Großmutter ist eine Ewigkeit dankbar, dass sie weniger lang leiden muss. Kannst du dich schön ganz gut vorkommen. Aber das sind alles menschliche Erfindungen, menschliche Werke, die nicht das Evangelium sind. Und wir lesen hier, dass Paulus der Knecht von Jesus ist. Knecht ist ja nicht so ein schönes Wort, aber es kommt darauf an, wessen Knecht man ist. Und es ist schön, ein Knecht von Jesus zu sein. Jesus befreit. Eine Begegnung mit dem Autor der guten Botschaft befreit. Das schreibt Paulus auch im Vers 11. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also es geht darum, dass wir Jesus haben, dass Jesus das Zentrum von unserem Glauben ist, um ihn geht es. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, ja, wer ist denn Gott überhaupt? Dass wir eine Offenbarung mit Jesus haben, dass wir merken, wer ist denn Gott? Unser Bild von Gott prägt wesentlich unser Leben. Vor allem prägt es, wie wir mit Krisen umgehen. Es ist entscheidend, ob wir davon ausgehen, Gott ist ein Tyrann. Dann suchen wir nicht Zuflucht bei ihm. Aber wenn wir wissen, Gott ist der Barmherzige, Geduldige, Gnädige, dann suchen wir ihn. Darum ist das Wissen über Gott sehr wichtig. Stellen wir uns vor, wir würden einen Ureinwohner aus dem Amazonas nehmen und würden ihn in Zürich im Unterdorf absetzen. Also wenn nicht gerade ein Evangelist von der FEG Trittligasse dort wäre, dann wäre er hoffnungslos verloren. Er kennt die Sprache nicht, er kennt die Kultur nicht, er kann sich nicht zurechtfinden im Leben. Und genauso, wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, das hilft uns, dass wir Gott kennenlernen, dass wir uns selber kennenlernen und dass wir zurechtkommen im Leben. Also das Wissen über Gott ist sehr wichtig. James A. Packer hat gesagt, es kann kein geistliches Wachstum geben ohne dogmatische Erkenntnis. Also wenn wir nicht mehr wissen, wer ist denn Gott, die rechte Lehre haben, können wir auch nicht das rechte Handeln haben, also das rechte Tun. Aber alles Wissen über Gott reicht noch nicht. Du kannst ganz viel über Gott wissen, aber doch, schlussendlich bist du selber im Zentrum von deinem Leben und nicht Jesus. Du kannst viel wissen, deinen guten Glauben verteidigen, gut Bibelverse aufsagen. Und wenn ich dich frage, warum weißt du so viel, dann sagst du vielleicht, ja, um anderen zu helfen. Aber überleg dir mal, wer ist dann im Zentrum vom Glauben? Du selber, dass du selber gute Werke tun kannst. Es braucht, das Wissen von Gott muss zum Vertrauen werden. Und ich ermutige dich, wenn dich etwas anspricht, in der Bibel oder in der Predigt, beim Bibellesen oder beim Predigt hören, dass du daraus nicht nur Wissen machst, sondern Beziehung machst. Wissen bläht auf. Es macht arrogant, es lässt auf andere herabsehen, die nicht so viel wissen. Aber Liebe baut auf, sagt Paulus. Und wenn du jetzt etwas erkannt hast, dann mach ein Gebet daraus. Dann bist du automatisch in Beziehung mit Gott. Sprich mit Gott darüber. Wenn du einen Mangel entdeckst bei dir, dann bitte Gott, dass er das ausfüllt, dass er dir zu Hilfe kommt, dass er dich verändert. Oder wenn du etwas Wunderbares entdeckst in der Bibellese oder beim Predigen, dann danke Gott dafür. Mach ein Gebet aus dem, was du erkennst. Und dann wird aus dem Wissen wird Beziehung. Und der Glaube ist nicht einfach Theorie, sondern er fängt an, lebendig zu werden. Das ist die Offenbarung von Jesus, wenn wir ihn erleben, als Helfer, als Retter. Wir wollen einmal schauen, wie das bei Paulus so gegangen ist, wie er Jesus kennengelernt hat, wie er die Offenbarung von Jesus empfangen hat. Also ab Vers 13, dann heißt es, denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Überlieferung der Väter. Paulus, der war ein Erfolgsmann. Er hat mit vollem Eifer hat er dem nachgefolgt, was er erkannt hat. Paulus sagt später von sich, er hatte Eifer, aber ohne Einsicht. Und ich frage dich, wo bist du so unterwegs wie Paulus? Wo hast du vielleicht das Gute oder einen Teil vom Guten erkannt und jetzt eiferst du mit aller Kraft diesem nach? Und bist dafür bereit, über Leichen zu gehen? Paulus wollte das Gute tun, aber er hat Christen verfolgt, eingesperrt und sie dazu gebracht, dass sie dem Glauben abgesagt haben. Vielleicht ist es bei dir, dass du gerne christliche Maßstäbe in deiner Familie installieren möchtest, sodass man am Sonntag in die Predigt geht, schön angezogen ist, dass man still ist vor dem Essen und zusammen beten kann, dass man mit dem Ehepartner beten kann. Aber wenn du bereit bist, diese guten Ziele zu erreichen und dabei ärgerlich wirst, dabei verletzend wirst, dabei Druck ausübst, dann freut sich der Teufel. Dann hat er jemanden, der sich eingeschossen hat auf ein einziges Ziel und dabei ringsherum die Barmherzigkeit, die Liebe vergessen hat. Oder vielleicht im Geschäft, du erlebst Ungerechtigkeit und jetzt setzt du alles daran, um das zu beseitigen. Du bist bereit, schlecht über die Vorgesetzten zu sprechen. Und du fängst an zu lügen. Nicht, dass du Falsches erzählst, aber du erzählst nur die halbe Wahrheit. Du erzählst nämlich nur das Schlechte und nicht auch das Gute. Du wirst zum Lügner oder sogar zum Mörder, zum Rufmörder. Wir sehen, wir sind sehr schnell, sehr eng geführt. Und so war es bei Paulus. Er wurde, durch das es sein Leben aus Checklisten bestand, dass er ein Vorzeige-Do-It-Yourself-Gläubiger war, wurde er sehr gesetzlich. Und wenn wir gesetzlich werden, dann neigen wir dazu, stolz zu werden. Andere zu verachten, wenn es gut kommt. Überlege dir einmal, wenn du nach Regeln, wenn dein Leben auf Regeln aufgebaut ist, wem vertraust du letztendlich? Bist es nicht du selber, der du Gutes tust? Wenn es dir gut gelingt, dann hast du ein gutes Gefühl. Du kannst sagen, ja, ich habe es verstanden. Aber du neigst auch dazu, stolz zu sein. Andere zu verachten, die es nicht so schaffen wie du. So deine Identität, dein Selbstwert gründet auf dem, was du selber leisten kannst, auf dem, was du tust. Und wenn dann jemand kommt und sich dem in die Quere stellt, deine Familie, dein Ehepartner, die Kinder oder die Eltern, dann wirst du wie Paulus sehr wütend. Also wir können uns schon vorstellen, Paulus, der alles daran gesetzt hat, dass man die Gesetze einhält, und dann kommt jemand und sagt, man muss nicht Gesetze einhalten. Es kommt darauf an, dass man an Jesus glaubt. Der ist sehr wütend geworden. Und so, wenn du nach Gesetzen lebst und dann kommt jemand und hindert dich daran, das zu erfüllen, dann wirst du wütend. Das ist ein Zeichen, dass man religiös lebt. Ein anderes Zeichen ist auch, dass man niedergeschlagen werden kann, wenn man es nicht schafft, gut zu sein, seinen eigenen Ansprüchen zu gehorchen. Dann ist man entmutigt, wütend gegen sich selber, vielleicht auch wütend gegen Gott. Dann sagt man, ich habe jetzt am Morgen in der Bibel gelesen, Gott. Und auf der ganzen Arbeitsfahrt habe ich Worship-Musik gehört. Aber jetzt, ich bin schon wieder am Ende meiner Kräfte. Ich bin wohl schon wieder kurz davor, auszurasten. Ja, so wie die Erde uns mit ihrer Schwerkraft auf den Boden zieht, so zieht es uns immer wieder dahin, dass wir nach Checklisten arbeiten. Und was wir brauchen, das ist eine Begegnung mit Jesus. Dass wir Jesus Christus besser kennenlernen. Gott kennenzulernen ist etwas vom Komplexesten. Es gibt nichts Komplexeres als Gott. Es ist einfach, eine Ferienwohnung kennenzulernen. Du kommst an einen Ort und du schaust, wo ist was, und dann findest du dich recht schnell zurecht. Es ist auch möglich, eine Sprache zu lernen. Wörter lernen, Grammatik lernen, dann ein bisschen üben und dann kommt es so langsam. Bei einem Tier ist es schon etwas komplizierter. Also wenn jemand von euch sagt, diesen Schimmel, dieses Rost da, ich kenne den, kenne das. Dann meinst du nicht einfach, ja, ich weiß, wie schwer es ist und welche Farbe es hat, sondern du meinst, ich weiß, wie es tickt, ich weiß, wie es reagiert, ich weiß, wie es sich verhält. Aber dass du dazu kommst, musst du entweder das Tier beobachtet haben oder du musst mit dem Tier gearbeitet haben, sodass du seine Reaktionen kennst. Aber bei einen Menschen kennenlernen, das ist noch viel schwieriger. Weil ein Mensch hat ein verborgenes Wesen. Und wenn er nicht will, dann öffnet er es nicht. Du kannst ihn nur in dem Maß jemand anderen kennenlernen, indem sich der andere öffnet. Klar, du kannst freundlich sein, du kannst dich selber öffnen, aber dass sich der andere dir zeigt, so, das hast du nicht in den Händen. Speziell ist es auch, wenn jemand, der viel höher ist, angesehen ist, mit dir zusammen ist. Angenommen, du bist im Zug unterwegs, plötzlich kommt Viola am Herd und sitzt zu dir ins Abteil. Und du standst, was? Oh, ein Bundesrat sitzt neben mir. Aber du weißt, also du kannst freundlich Hallo sagen, aber dass sich die Frau Bundesrätin öffnet und sie ein bisschen von sich erzählt, was sie so gerade beschäftigt, und dass sie vielleicht sagt, schau, wenn du mal Hilfe brauchst, ein bisschen Sportfördergelder für deine Jungschauarbeit, dann hey, melde dich einfach bei mir und ich helfe dir. Also das kann man einfach nicht erwarten. Nur der andere muss es freiwillig tun, sonst ist man machtlos. Und jetzt, wie ist es bei Gott, dem König des Universums? Wir lesen im Vers 15, als es Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert hat, durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Als es Gott wohlgefiel, hat er sich offenbart. Er hat sich gezeigt. Wir durften sehen, wie tickt Gott. Was beschäftigt ihn? Was ist sein Herzensanliegen? Ist es nicht großartig, dass Gott sich so zeigt, dass wir wissen, wie funktioniert Gott? Also wir können ihn nicht durchschauen, aber er ist zuverlässig. Es ist etwas vom Schönsten, was wir entdecken dürfen. Und Paulus war ja nicht gerade so aufgeschlossen gegenüber Gott. Also schon so, er hätte das schon gesagt, dass er freundlich gegenüber Gott ist, aber er hat ein Herz als Stein. Er hat die Christen verfolgt. Und auf dem Weg nach Damaskus, da begegnet ihm Jesus und Jesus sagt zu ihm, was verfolgst du mich? Also jemand, der mich verfolgt, dem würde ich mich nicht gerade so öffnen. Aber Gott hat es getan. Gott hat sich geoffenbart dem Paulus, obwohl er selber ein hartes Herz hatte. Und nicht etwa, dass ihn das Zeugnis der Christen ein bisschen weich gemacht hatte. Nein, er hatte ein versteinertes Herz, so dass er bereit war, die Christen auch in Damaskus zu verfolgen und einzusperren. Und was auch wunderbar ist, Gott hat noch bevor das Paulus zur Welt gekommen ist, entschieden, diesen Mann will ich gebrauchen für mich. Diesem Mann will ich begegnen. Ich will ihn zu mir rufen. Das heißt, die ganze Lebensführung von Paulus hat nichts beeinflusst, wie Gott sich ihm gezeigt hat. Ist das nicht wunderbar? Das heißt, egal wie du dein Leben gelebt hast bis jetzt, egal welche Entscheidungen du getroffen hast, es hindert Gott nicht, sich dir zu offenbaren. Und wenn er zur Zeit von deiner Geburt, noch vor der Geburt, noch bevor du gezeugt wurdest, wenn er entschieden hat, ich will diesen Mann, diese Frau will ich zu mir rufen, ich will Gemeinschaft mit ihm haben, dann macht er es. Dann offenbart er sich dir. Dann streckt er dir heute deine Hand entgegen und sagt, komm, komm zu mir, ich will dich erlösen von all den To-Do-Listen, die du abarbeiten musst. Ich will dir Gemeinschaft geben mit mir. Ich will dir zur Hilfe kommen. Ich will mich dir zeigen, sagt Jesus. Und so der Kern vom Evangelium ist Jesus Christus. Dass wir uns überlegen, ja, wer ist denn der Autor vom Leben? Er ist Gott. Ganz wichtig. Die Zeugen Jehovas glauben nicht, dass Gott Jesus Gott ist. Sie glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Damit haben sie keine Mühe. Aber dass Jesus Gott ist, das ist eine zentrale Aussage des christlichen Glaubens. Jetzt stellen wir uns vor, dieser Gott war bereit, den Himmel zu verlassen und auf die Erde zu kommen. Hier unser menschliches Dasein zu ertragen. Müde, Hunger, Erschöpfung hat Jesus ertragen. Und das Schlimmste, er hat uns ertragen. Ja? Also wir mit unserem störrischen, ungläubigen Herzen. Also müsst nur einmal die Bibel lesen, wie die Menschen mit Jesus umgegangen sind. Er hat Wunder getan und sie haben gesagt, ja, du bist nur besessen, mit dem Höchsten der Dämonen treibst du Dämonen aus. Solchen Unglauben ist Jesus entgegengekommen. Und er hat uns ertragen, weil er uns liebt. Und er war bereit, ans Kreuz zu gehen. Am Kreuz, dort ist Jesus angenagelt. Eine Dornenkrone ist auf seinem Haupt, Blut fließt über sein Gesicht, sein ganzer Körper ist zerschlagen, zerfetzt. Ein schreckliches Bild eigentlich. Aber ich lade dich ein, zu diesem Kreuz zu kommen und nicht Abscheu zu haben vor dem, der da hängt. Weil das, was wir da hier sehen am Kreuz, es ist ein Spiegel von deinem Herzen. So sieht es in deinem Herzen aus. Das hat Jesus wegen dir getan. Und ich schließe mich auch mit ein. Wegen deinem Stolz, deinem harten Umgehen mit deinen Eltern, deinen Kindern, deinem Ehepartner, deinen Arbeitskollegen. All dieser Schmerz, Enttäuschung, Wut, all das hat Jesus getragen am Kreuz. Und dort begegnen wir der Offenbarung von Jesus, wenn wir das an unser Herz lassen und sagen, ja, in mir bin ich sündiger, als ich je für wahr halten kann. Jesus, ich danke dir, dass du mich annimmst, so wie ich bin, dass ich mich nicht ändern muss, sondern du nimmst mich so an. Ich darf mich öffnen bei dir, ich muss mich nicht schämen, sondern ich darf so sein, wie ich bin, darf ich zu dir kommen. Also Jesus ist Gott, er ist für mich gestorben und dann ist er auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel und lebt dort. der Tod, der Zerbruch, das Schwierige hat nicht das letzte Wort, sondern er ist durch die Kraft des Heiligen Geistes auferstanden zu neuem Leben. Und so darfst du wissen, all die Schwierigkeiten, die ungelösten Probleme, die du hast, Gott kommt hier mit dem Heiligen Geist und schenkt dir Frieden, Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All diese guten Früchte schenkt er dir. Und genau dort, in der Not, in der Schwierigkeit, dort begegnen wir Jesus. Dort offenbart er sich uns als Helfer und als Retter. Und diese Botschaft, die will in unserem Leben zur Auswirkung kommen. Dass wir danach leben. Dass sie unser ganzes Leben erfüllt. Vielleicht hast du mit Sünde zu kämpfen und du fällst immer wieder und bist entmutigt und fragst, ja Gott, hast du mich denn nicht freigemacht? Bist denn du am Kreuz nicht für all meine Sünden gestorben und hast die Macht des Satans zerbrochen? Wieso leide ich dann immer noch unter der Sünde? Aber ich frage dich einmal, was ist denn das Ziel in deinem Leben? Ist das Ziel in deinem Leben, dass du die Sünde loswirst? Oder ist es nicht das erste Ziel, dass du in dem Zerbruch, in der Sünde die Gnade, die Annahme von Gott erfährst? Jesus ist nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. Und es tut gut, einmal Sünder zu sein. Nicht extra zu sündigen, aber zu sagen, ja, ich bin ein Sünder. Und das Ziel ist, Gnade und Annahme bei Gott zu empfangen, nicht in erster Linie Besserung. Und vielleicht widerspricht, möchtet ihr mir am liebsten widersprechen. Und ihr seht auch, wie angefochten so das Evangelium ist. Nein, Tom, du musst doch etwas tun. Du musst doch ein bisschen kämpfen. Aber das Evangelium heißt, er hat es für mich getan. Und die Heiligung folgt dann daraus. Also lass dich nicht entmutigen, wenn du in Sünde steckst, sondern schau Jesus an und lass dir an seiner Gnade genügen. Vielleicht kommst du auch am Abend nach Hause und bist entmutigt von der Arbeit, denkst, ja, heute sind wieder nur Dornen und Disteln gewachsen, den ganzen Tag gearbeitet und jetzt, was habe ich eigentlich heute getan? Darfst du wissen, Gott kann auch, so wie er aus dem Sterben von Jesus neues Leben gemacht hat, auch aus dem, was bei uns in unserem Leben als Mist aussieht, kann er Dünger machen. Das ist die Kraft Gottes. Und wenn wir daran festhalten, das verändert unseren Umgang, auch mit Schwierigkeiten. Oder den Umgang, wenn du Stress hast mit deinen Eltern, mit deinem Ehepartner oder mit deinen Kindern. Hier Jesus zu sehen, das Evangelium will auch diesen Bereich verändern. Vielleicht denkst du, ja, meine Eltern, was die in meiner Kindheit mir alles nicht gegeben haben. Und jetzt würden sie doch ihr Haus verkaufen, dann könnte ich eines kaufen, sie brauchen doch nicht so ein großes und so weiter, so diese Gedanken. Aber in Jesus Christus darfst du deine Eltern loslassen. Du hast kein Anrecht auf ein Erbe. Und du darfst zufrieden sein mit Gott im Himmel. Er ist dein Vater und er hat für dich ein unvergängliches, unverwelkliches Erbe, das viel, viel wertvoller ist. Oder der Ehepartner. Würde der mich doch ein bisschen mehr verstehen? Und würde er mich doch ein bisschen mehr begleiten, ein bisschen mehr da sein? Bitte lass deinen Ehepartner los. Du bist der beste Ehepartner, wenn du zufrieden bist mit dir selber. Und wenn Jesus der ist, der immer bei dir ist, der dich immer versteht und du kannst ihm deine Not klagen und er hat nicht sofort einen Tipp für dich bereit, sondern er hält zuerst einmal aus mit dir. Er geht mit dir durch die Not durch und du darfst ihn erleben als treuen Freund. Er ist der beste Ehepartner, auch wenn du Single bist. Er ist der treueste Freund. Oder auch mit den Kindern. Es kann sein, dass die eigenen Kinder so zur Identität werden Und wenn dann jemand sagt, die Kinder, du bist eine schlechte Mutter, dann zieht es mir den Boden unter den Füßen weg. Aber Muttersein ist nicht deine Identität, sondern du bist zuerst einmal geliebtes Kind von Gott, angenommen. Geschwister von Jesus, das ist deine Identität. Also wir sehen, Jesus Christus verändert alle unsere Lebensbereiche und er führt uns in eine Freude, in eine Zuversicht, in ein neues Leben hinein. Und dass wir das erkennen, dass wir Jesus Christus erkennen, daran, das muss Gott schenken. Hier der Rest der Predigt. Paulus hatte diese Erfahrung mit Jesus, die sein Leben verändert hat. Und dann ist er nicht nach Jerusalem gegangen. Das scheint ihm hier sehr wichtig zu sein im Bibeltext. Wieso diese Eigenständigkeit? Wir sehen, wenn Gott uns sein Wort offenbart, dann ist für uns plötzlich klar, was Sache ist. Und dass Gott uns sein Wort offenbart, dafür sind nicht die Eltern oder der Pastor oder der Kleingruppenleiter letztendlich zuständig, sondern Gott muss es dir zeigen. Und du kannst nur sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Aber wenn Gott spricht, dann darfst du von einer Gewissheit überführt sein, dass du nicht auf die Bestätigung von anderen angewiesen bist. Also Paulus hat hier eine große Eigenständigkeit. Aber auch das Zweite, wird auch nicht zu einem eigenen Religionsführer, sondern 3 Jahre später geht er nach Jerusalem und lernt Petrus kennen. Wir sehen hier, wie wichtig es ist, trotz aller eigenen Erfahrung mit Jesus, eingebunden sein in den Leib von Jesus. Das ist die Gemeinde. Darum ist es so wichtig, dass du festen Anschluss hast in einer Gemeinde und Teil wirst der globalen Gemeinde durch das Eingebundensein in eine lokale Gemeinde. Und am Schluss, da sagt Paulus, durch all das, was er erlebt hat, dass die Mitmenschen Gott priesen um meinetwillen. Und das wünsche ich mir für uns, für dich, dass du so mit Jesus unterwegs sein kannst, dass du deine Lebensbereiche verändert werden, dass eine neue Freude, Zuversicht in dein Leben kommt, so dass deine Mitmenschen erkennen, wow, da ist jemand, der hat einen wunderbaren Halt im Leben. Und dafür lasst uns noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebendig bist und dass du dich uns offenbaren willst. Gemeinschaft mit dir, Jesus, ist das Schönste. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo das du neue Priorität sein willst in unserem Leben. Bitte dich, öffne unsere Augen, damit wir erkennen, wie gut, wie treu, wie wunderbar du bist, Herr. Dass wir aufhören, irdischem nachzurennen und beginnen, dich erkennen zu wollen, Herr Jesus. Ich bitte dich, gerade für die schwierigen Lebensumstände, in denen wir stecken, dass wir dich erkennen. Deine gute Hand, die uns führt, Herr Jesus, lass uns an dir festhalten und froh unseren Lebensweg gehen, auch wenn Krieg da ist, auch wenn Schwierigkeiten da sind, Herr. Wir schauen auf dich und lass uns von Freude erfüllt sein, Herr. Amen.